SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Rendezvous mit diesen Themen. Olympische Winterspiele 2026. Das Schweizer Stimmvolk soll entscheiden, verlangt der Nationalrat. Stark rückfallgefährdet, aber therapiebereit. Die psychiatrische Einschätzung des Angeklagten im Fall Rupperswil. Dann
ein bisschen mehr Switzerland first wäre tatsächlich angebracht.
Der Ständerat diskutiert über die SVP-Initiative «Landesrecht vor Völkerrecht». Eine hitzige Debatte, wir verfolgen sie. Und Donald Trumps Wirtschaftspolitik. Angriff auf den freien Welthandel unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit? Fragezeichen. Dazu auch das Tagesgespräch um 1. Zu Gast haben wir Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Es sei nicht am Volk zu sagen, ob es 2026 in der Schweiz Olympische Winterspiele geben sollte, befand der Bundesrat vor ein paar Wochen. Denn für einen nationalen Volksentscheid fehle schlicht die Zeit. Von wegen fand aber heute der Nationalrat und stimmte einem Vorstoß von SP-Nationalrätin Silvia Semadeni zu. Das Schweizer Volk müsse Ja oder Nein sagen können zu Olympischen Spielen. Warum? Denis Schmutz aus dem Bundeshaus.
Das Volk soll mitreden können. Schließlich gehe es um viel Geld, sagt Silvia Semadeni.
Bei der Olympiamilliarde geht es um eine einmalige, außerordentlich hohe Ausgabe des Bundes. Das Parlament kann, wie der Bundesrat selbst sagt, eine referendumsfähige Vorlage verlangen.
So, dass das Volk entweder Ja oder Nein sagen könne zu Olympischen Spielen in der Schweiz, sagt SP-Nationalrätin Silvia Semadeni, die die Motion eingereicht hatte. Sie frage sich,
hat man wegen der Olympiamilliarde sogar Angst vor dem Volk? Gerade in der demokratischen Schweiz darf der Bevölkerung das Recht auf Mitsprache bei wichtigen Fragen nicht verwehrt bleiben.
Da dürfe auch der enge Zeitplan keine Ausrede sein. Ja, es werde zeitlich knapp, sagt sie, denn eine Volksabstimmung wäre frühestens im Februar 2019 möglich. Die Kandidatur für Sion 2026 müsste aber schon im Januar 2019 eingereicht werden. Aber falls das Volk im Februar dann Nein sagen würde zu Olympischen Spielen, müsste die Kandidatur halt zurückgezogen werden. Anders sieht das Bundesrat Guy Parmelin. Mit einer Volksabstimmung könne der enge Zeitplan nicht eingehalten werden. Eine Kandidatur wäre deshalb nicht mehr realistisch.
Un projet de loi sujet au référendum ne permettrait pas de respecter cet échéancier. Dans ce cas, une candidature pour 2026 ne serait pas réaliste.
Denn zuerst müsse klar sein, wie die Olympischen Spiele finanziert würden. Sonst könne die Kandidatur nicht eingereicht werden. Wenn auch noch das Volk mitreden solle, wäre das zeitlich zu eng. Angst vor hohen Kosten für die Olympischen Spiele und ein enger Zeitplan. Dazu gab es heute viele Fragen im Nationalrat. So sagte BDP-Nationalrat Duri Campel zu Silvia Semadeni.
Sie haben es ausgeführt, dass es zeitlich noch gehen würde, aber Sie wissen es ganz genau, es geht nicht. Sind Sie sich dies ganz klar bewusst, heute die Spiele 2026 zu beerdigen?
Nein, sie wolle die Olympischen Spiele nicht beerdigen, antwortete Semadeni.
Also das finde ich überhaupt nicht. Abgesehen davon haben wir ein Zweikammern-System und auch der Ständerat müsste seine Meinung dazu äußern.
Es sei also noch nichts entschieden. Der Nationalrat nahm die Motion mit 92 zu 87 Stimmen an. Eine Volksabstimmung ist aber noch nicht definitiv, denn auch der Ständerat muss noch Ja dazu sagen.
Trotzdem, der Entscheid des Nationalrats ist ein Schlag für die Kandidatur Sion 2026. Wir haben Bundesrat Parmelin gehört. Der Zeitplan könnte mit einer artgenössischen Abstimmung nicht mehr eingehalten werden. Silvia Graber fragte den Walliser Wirtschaftsdirektor Christoph Darbele, ist das nun der Anfang vom Ende der Kandidatur?
Sicher nicht. Eine Motion braucht eigentlich eine Mehrheit in beiden Kammern, das heisst im Ständerat und im Nationalrat. Und ich bin zuversichtlich, dass die Chance der Reflexion der Ständerat dieser Entscheid korrigieren wird.
Denken Sie denn überhaupt, die Olympischen Winterspiele SEO 2026 hätte eine Chance, vor der Schweizer Stimmbevölkerung zu bestehen?
Es wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Und ich bin der Meinung, also wir brauchen kein Parlament, wenn wir bei jeder wichtigen Geschäft also einen Volksentscheid brauchen. Da könnten wir wirklich über sämtliche Projekte abstimmen und das ist nicht Sinn der Übung. Dafür haben wir ein Parlament gewählt.
Was bedeutet das Ja des Nationalrates zur Motion von Semadeni jetzt für die Walliser Abstimmung am 10. Juni?
Ja, die Motion Semadeni wird wahrscheinlich einen Effekt haben im Kanton Wallis und das ist immer dasselbe, wenn das Wallis attackiert wird auf diese Art, also gibt es eine Gegenreaktion. Und ich bin der Meinung, das könnte also das Walliser Volk zusammenschweißen und ich bin der Meinung, dass Frau Semadeni einen kontraproduktiven Vorstoß hier eingereicht hat.
Weshalb sind Sie so optimistisch?
Ja, ich bin der Meinung, dass dieses Projekt sehr spannend ist, also dass man etwas daraus machen kann, nachhaltig, positiv für den Kanton Wallis, für die nächsten Generationen. Und ich spüre es sehr stark in der Bevölkerung. Es gibt sehr viel Skepsis, aber der Wind hat gedreht und ich bin der Meinung, dass es machbar ist für den 10. Juni.
Sagt der Walliser Wirtschaftsdirektor Christoph Darbele hier im Rendezvous. Im Prozess zum Tötungsdelikt von Rupperswil hat ein erster psychiatrischer Gutachter Stellung zum Angeklagten genommen. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Annik Wangler.
Der Gutachter sagte, eine Therapie sei nicht aussichtslos. Für eine lebenslängliche Verwahrung müsste der Täter als nicht therapierbar gelten. Welche Strafe die Staatsanwaltschaft für den Mann verlangt, ist noch nicht bekannt. Der Prozess im aargauischen Schaffisheim läuft seit heute Morgen und dauert voraussichtlich 4 Tage. Das Urteil wird am Freitag erwartet. Der 34-jährige Mann ist wegen mehrfachen Mordes und anderer Delikte angeklagt und ist geständig. Er soll kurz vor Weihnachten 2015 in Rupperswil eine Mutter, deren 2 Söhne und die Freundin des älteren Sohnes getötet haben. Gemäß Anklageschrift missbrauchte er zuvor den jüngeren Sohn sexuell. Auf den Schweizer Straßen haben letztes Jahr 230 Menschen ihr Leben verloren. Das sind 14 mehr als 2016. Dies zeigt das Unfallregister des Bundesamtes für Straßen Astra. Mehr Tote gab es bei Motorrad- und Velofahrern und auch bei Verkehrsunfällen mit Autos. Leicht gesunken ist hingegen die Zahl der getöteten Fußgänger. Der Nationalrat will kein neues Gesetz zur Cybersicherheit in der Bundesverwaltung. Er lehnt das Informationssicherheitsgesetz mit 117 gegen 68 Stimmen ab. Im Gesetz soll der Schutz vor Cyberangriffen organisiert werden. Mit dem neuen Gesetz würde ein großer und komplexer Apparat aufgebaut, hieß es im Nationalrat. Kritik gab es vor allem wegen der Kosten. Bundesrat und Ständerat hatten sich für das Gesetz ausgesprochen. Im Verfahren gegen die Post setzt das Bundesamt für Polizei FEDPOL auf externe Experten. Der ehemalige Bundesrichter Hans Mattis leitet das Verfahren, schreibt das FEDPOL. Mattis sei ein profunder Kenner des Strafrechts. Unterstützt werde er vom stellvertretenden Verfahrensleiter Pierre Cornu und von einem Team von Ermittlern und Spezialisten der Bundeskriminalpolizei. Vor 2 Wochen hatte der Bundesrat das FEDPOL beauftragt, die Unregelmäßigkeiten bei der Postauto AG zu untersuchen. Die türkische Armee habe gemeinsam mit syrischen Oppositionskämpfern die nordsyrische Stadt Afrin eingekesselt. Die Belagerung sei seit Montag im Gange, meldete die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Armee. Die Türkei geht seit Mitte Januar militärisch im Nordwesten Syriens vor. Sie betrachtet kurdische Milizen und deren Verbündete als terroristische Bedrohung. Im belagerten Ostghouta, einem anderen syrischen Konfliktgebiet, konnte eine erste Gruppe von Zivilisten die Kampfzone offenbar verlassen. Die genaue Anzahl ist noch unklar. Die russische Nachrichtenagentur Interfax spricht von rund 100 Personen. Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah ist offenbar einem Sprengstoffanschlag entgangen. Nach offiziellen palästinensischen Angaben ereignete sich die Explosion im Gazastreifen, als Hamdallah in einem Fahrzeugkonvoi unterwegs war. Es habe offenbar keine Verletzten gegeben. Hamdallah selbst erklärte, durch die Explosion seien 3 Fahrzeuge beschädigt worden. Das Büro von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas machte die radikal-islamische Hamas für den Anschlagversuch verantwortlich. Hamdallah gehört wie Abbas der Fatah-Bewegung an. Forscher der Universität Basel wollen langfristig untersuchen, welche Folgen der Klimawandel für die Wälder hat. Für das Experiment wird heute im Baselbieter Jura bei Höhlstein ein 50 Meter hoher Baukran installiert, wie es in einer Mitteilung der Universität Basel heißt. Per Gondel sollen Forschende später so in die Baumkronen gelangen, um herauszufinden, wie einheimische Baumarten auf Trockenheit reagieren. Die Hälfte des Versuchsgeländes wird später überdacht, um die Trockenheit zu simulieren. Das Gelände umfasst 1 Hektar Wald und soll während 20 Jahren beobachtet werden. Der eigentliche Versuch beginnt nächstes Jahr. Das Wetter: am Nachmittag fällt im Norden gelegentlich Regen, die Schneefallgrenze liegt auf rund 1000 Metern. Morgen wird es bald sonnig bei 12 Grad, nur am Morgen ist es lokal nass. Im Süden scheint heute und morgen häufig die Sonne bei maximal 17 Grad.
Landesrecht vor Völkerrecht, so will es eine Initiative der SVP. Sie sieht vor, dass die Bundesverfassung gegenüber dem Völkerrecht grundsätzlich Vorrang hat. Seit ihrer Lancierung sorgt die Initiative für Aufregung und emotionale Debatten. Die Befürworter möchten die Souveränität der Schweiz retten. Die Gegner sehen die Menschenrechte in Gefahr. Heute hat der Ständerat über die Initiative debattiert. Gaudenz Wacker hat die Debatte für uns verfolgt.
Die Schweizer Bundesverfassung soll Völkerrecht vorgehen. Ausgenommen ist zwingendes Völkerrecht wie das Verbot von Folter. Wenn völkerrechtliche Verträge der Verfassung widersprechen, müssen sie neu verhandelt oder nötigenfalls gekündigt werden. Dies verlangt die Initiative der SVP. Und da gehe es um nichts weniger als einen Teil des historischen Schweizer Erbes, sagt der Schweizer SVP-Ständerat Peter Föhn.
Ja, die Eidgenossen hatten gekämpft. Die Eidgenossen sind sogar in den Krieg gezogen, damit sie sich von den Unterwerfungen loslösen konnten.
Schon ihnen sei es also um Selbstbestimmung gegangen. In der Schweiz solle Schweizer Recht gelten. Föhns Schweizer Parteikollege Alex Kuprecht doppelt nach.
Ein bisschen mehr «Switzerland first» wäre tatsächlich angebracht.
Denn immer öfter hätten in der Schweiz Bestimmungen des Völkerrechts Vorrang. Gewisse Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg würden Schweizer Verfassungsbestimmungen aushebeln, zum Beispiel jene der Ausschaffungsinitiative, die 2010 angenommen wurde. Oder Völkerrecht stehe der Umsetzung von Volksentscheiden wie der Masseneinwanderungsinitiative im Weg. Die Konsequenz: immer mehr Politikverdrossenheit.
Weil die Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht mehr ernst genommen und die da oben machen ja sowieso in Bern, was sie wollen.
Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Josic auf der anderen Seite fragt sich ganz im Gegenteil:
Haben wir denn tatsächlich ein Problem? Gibt es Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, ich leide unter dem Völkerrecht, praktisch täglich, das stört mich, nicht? Ich kenne niemanden.
Hingegen würde eine Annahme der SVP-Initiative die Verlässlichkeit der Schweiz als Vertragspartnerin in Frage stellen. Für die Schweizer Wirtschaft sei es schlecht, wenn die Schweiz jederzeit internationale Verträge kündigen könne, so die Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Gerade Verlässlichkeit und Rechtssicherheit, das ist die Grundlage unserer Beziehungen, damit eben diese 200 Milliarden Franken Güter, die wir jährlich exportieren, auch exportiert werden können.
Für den Freiburger CVP-Ständerat Beat von Landen steht daher fest:
Die Initiative schadet dem guten Ruf und schwächt die Position des Kleinstaates Schweiz.
Eine Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention etwa käme für die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition einem katastrophalen Imageschaden gleich, so von Landen. Der Ständerat diskutiert auch einen Gegenvorschlag des Ausserrhoder FDP-Ständerats Andrea Caroni. Dieser möchte genau regeln, was bei Widersprüchen zwischen Schweizer Recht und Völkerrecht zu tun ist. So soll Schweizer Recht etwa dann Vorrang haben, wenn das der Gesetzgeber ausdrücklich will. Also wenn dies zum Beispiel in einer Volksinitiative ausdrücklich so geregelt ist. Doch davon will der Ständerat nichts wissen. Mit 27-15 Stimmen wendet er sich gegen den Gegenvorschlag. Die Initiative selber lehnt er mit 36-6 Stimmen ab.
Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Das gute alte Zeitungsinserat bringt längst nicht mehr das große Geld. Online-Werbung ist Trumpf und das bringt den Schweizer Werbemarkt ganz schön in Bedrängnis. Die Expressbeförderung von Martin Sellmayr zum neuen Generalsekretär der EU-Kommission sorgt in Brüssel für hochrote Köpfe. Unser Korrespondent erklärt, warum es um viel mehr geht als um eine umstrittene Personalie. Und die Zeiten, als man auf dem Klosterplatz Einsiedeln mit Madonnenstatuen oder Rosenkränzen gute Geschäfte machte, sind vorbei.
Die, die noch können, das sind ältere Leute. Und die haben die Wahl, die wir haben. Ja.
Was jetzt? Das Kloster zwischen Religion und Kommerz. Die Geschichte kurz vor eins. Inserate, farbig oder schwarz-weiß, in Zeitschriften und Zeitungen. Sie füllten früher die Kassen. Heute wird das große Werbegeld online gemacht. Google und Facebook haben die Nase vorn. Wie kann die Schweiz Schritt halten? Medienredaktor Raphael von Matz.
Früher war es so. Wer in Schweizer Zeitungen ein Inserat aufgeben wollte, der ging zur Publicitas. An der P, wie sie in der Branche ehrfürchtig genannt wurde, führte kein Weg vorbei. Doch heute ist die Situation ganz anders. Die P ist weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Dies erklärt Roland Ehrler, Direktor des Werbeauftraggeberverbands, so.
Weil sie ihr Geschäftsmodell nicht der neuen Zeit angepasst haben.
Sprich, den Schritt ins Internet verpasst hat. Und dort spielt heute die Musik. So zeigen die neuesten Zahlen von Tamedia, dass die Werbung bei den Bezahlzeitungen wie dem Tagesanzeiger in den vergangenen 5 Jahren um fast 40% zurückgegangen ist. Dafür nimmt die Online-Werbung zu, allerdings weniger stark. Denn bei der Internetwerbung dominieren die großen US-Konzerne Google und Facebook. Die Schweizer Medienhäuser reagieren darauf mit Zusammenschlüssen. So will Tamedia die Goldbach-Gruppe übernehmen und damit künftig neben Print- und Online-Werbung auch Fernsehwerbung anbieten, auf den deutschen Privatsendern RTL, Sat1 und ProSieben. Tamedia-Chef Christoph Tonini verspricht sich viel von der Goldbach-Übernahme, vor allem im Kampf gegen Google und Facebook.
Die mittlerweile über 85% der Digitalwerbeerlöse für sich in Anspruch nehmen. Und es ist vor allem ein Versuch, gegenüber diesen multinationalen Anbietern ein Gegengewicht bilden zu können.
Den Rückgang beim Print versucht Tamedia online wettzumachen. Großes Wachstumspotenzial sieht Tonini insbesondere bei den Online-Videos. Der zweite große Player im Schweizer Werbemarkt heißt Admeira, der Zusammenschluss von SRG, Ringier und Swisscom. Neben Print- und Online-Werbung bei den Ringier-Titeln bietet Admeira auch Fernsehwerbung auf den SRG-Kanälen. Bertrand Jungo, der CEO von Admeira, sieht Tamedia Goldbach als direkte Konkurrenz. Admeira habe hier aber einen Vorteil, sagt Jungo.
Admeira ist eine reine Schweizer Lösung. Das heißt, alle Gelder, die via Admeira ausgegeben werden, bleiben in der Schweiz und fördern auch die Arbeitsplätze. Und dementsprechend werden wir sehr, sehr stark dieses Element auch in den Vordergrund rücken.
Aber Admeira und Tamedia Goldbach werden sich wohl nicht allzu stark direkt ins Gehege kommen, sondern vor allem gegen die übermächtige Konkurrenz aus den USA kämpfen. Was beide als Zukunftschance ins Feld führen, ist die spezifische Werbung für spezifische Zielgruppen. Künftig soll es also möglich sein, dass vor einem Spielfilm Frauen andere Werbung sehen als Männer, Familien andere als Kinderlose. Doch bisher darf das Schweizer Fernsehen keine solche zielgruppenspezifische Werbung schalten, das ist verboten. Dennoch sehen beide Werbevermarkter darin die Zukunft, dass die Daten der Leserinnen und Zuschauer ausgewertet werden und die Werbung möglichst zielgerichtet beim möglichen Kunden ankommt. Das sei auch, was sich die großen Werbekunden wünschten, sagt Roland Ehrler vom Verband der Werbeauftraggeber.
Dass sie vielleicht keine Windelwerbung mehr kriegen, wenn sie gar keine Kinder haben, das wäre für mich das Ziel, das wir erreichen müssen.
Daran arbeiten die Werbevermarkter intensiv und sehen darin ihre Chance im Kampf gegen Google und Facebook.
Eine Blitzkarriere sorgt in Brüssel für ein gewaltiges Gewitter. Martin Sellmayr wurde von EU-Kommissionspräsident Juncker wahrlich über Nacht zum mächtigsten Beamten der EU gemacht, zum Generalsekretär der EU-Kommission mit 30.000 Mitarbeitern. Dieses sogenannte Sellmayr-Gate wird nun sogar im EU-Parlament diskutiert. Dabei geht es nicht nur um die umstrittene Person Sellmayr, sondern auch um die Unterstützung des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und um Grundsätzliches. Oliver Washington berichtet.
Die Parteien im EU-Parlament kritisieren die EU-Kommission aufs Schärfste für die Wahl Sellmayrs.
Stellvertretend für alle von links bis rechts kommt hier die Vizepräsidentin der liberalen Fraktion, Sophie Intveld, zu Wort.
Selmayr-Gate destroys all the credibility of the European Union as a champion of integrity and transparency in public administration.
Die Affäre Selmayr zerstört alle Glaubwürdigkeit der EU-Institutionen als Vorbild für Integrität und Transparenz. Und deshalb, so Sophie Intveld weiter, gehe es bei der Debatte im EU-Parlament auch nicht primär um Personalpolitik, sondern um den absoluten Mangel an politischer Urteilsfähigkeit der EU-Kommission.
Today's debate is not about staff policy, it is about the total lack of political judgment of this commission.
Die Vizechefin der Liberalen geht sogar so weit, dass die Wahl von Martin Selmayr zum neuen Generalsekretär der EU-Kommission korrigiert werden müsse. Nur so werde die liberale Fraktion die Kommission Juncker weiter unterstützen.
And it must be corrected. And that is a precondition for our continued support for this commission.
Die Affäre begann mit einem der seltenen Auftritte von Jean-Claude Juncker im Pressesaal der Kommission vor 3 Wochen. Der Kommissionspräsident persönlich gab die Wahl seines Kabinettschefs Martin Selmayr zum neuen Generalsekretär der Brüsseler EU-Verwaltung bekannt. Vor allem der französische Starjournalist Jean Quatremer deckte in der Folge Details der Wahl Selmayrs auf, was zu teilweise hitzigen Wortgefechten in den täglichen Pressebriefings führte. Ein Mediensprecher verglich Quatremers Fragen sogar mit den Reden des französischen Revolutionärs und Gewaltherrschers Robespierre.
Bon, Jean, après ce discours digne de Robespierre, je vais essayer.
Doch der Eindruck steht im Raum, dass Juncker einen engen Vertrauten in einem undurchsichtigen, nicht mal 3 Wochen dauernden Verfahren als Generalsekretär installiert hat, um diesem einen Top-Job zu sichern, auch über die Ära Juncker hinaus. Die Kommission konnte diesen Eindruck bis anhin nicht korrigieren. Stattdessen betonte sie vor den Journalisten das immer Gleiche, alles sei korrekt abgelaufen.
Tu me donnes l'occasion de réitérer que toutes les procédures ont été respectées religieusement. Je répète, religieusement.
Gleich äußerte sich auch der zuständige Kommissar Günther Oettinger gestern im EU-Parlament. Doch nun möchte es auch das Parlament genauer wissen. Nach der Debatte soll nun ein parlamentarischer Ausschuss die Wahl Selmayrs genauer untersuchen. Die Affäre hat damit ein Ausmaß angenommen, das über die Personalie Selmayr hinausreicht. Auch außerhalb des EU-Parlaments sehen viele Beobachter die Glaubwürdigkeit der EU-Institutionen beschädigt. Franklin Deus zum Beispiel, einst Mitarbeiter des früheren Kommissionspräsidenten Delors und später Richter am Gericht der Europäischen Union in Luxemburg, sieht Konsequenzen sogar für die Wahl des nächsten Kommissionspräsidenten.
Moi, ce que je crains, c'est que la conséquence de ceci va d'affaiblir le Spitzenkandidat.
Juncker wurde nach den letzten EU-Wahlen Kommissionspräsident, weil er der Spitzenkandidat der stärksten Parteienfamilie war. Doch wenn sich Juncker so selbstherrlich aufführe, gerate das Spitzenkandidatenmodell unter Druck. Das alles nur wegen der Affäre Selmayr.
Sie hören Rendezvous, 7:07. Madonnenfiguren, Rosenkränze oder Weihwasser. All das konnten Pilger bis jetzt auf dem Klosterplatz in Einsiedeln kaufen. Dort haben Händler seit dem Mittelalter ihre Waren feilgeboten und damit gute Geschäfte gemacht. Nun aber wird der Klosterplatz renoviert und soll auch wirtschaftlich neu positioniert werden mit regionalen Produkten. Das Kloster Einsiedeln auf der Gratwanderung zwischen Religion und Kommerz. Der Beitrag von Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Im Hintergrund erhebt sich stolz die Fassade der Kirche. Davor breitet sich der leicht abschüssige Klosterplatz aus. Den breiten Zugang zum Kloster säumen die markanten Arkaden. Jetzt sind sie mit großen Gittern abgesperrt. Unter den Bögen waren zuvor während über 200 Jahren Kramläden eingerichtet. In ihren Auslagen Heiligenfiguren, Kreuze, Kerzen. Der religiöse Kommerz sei keine Erfindung des Klosters, sagt der Einsiedler Abt Urban Federer.
Vor dem Kloster war schon in der mittelalterlichen Anlage die sogenannte Kramgasse, also Krämer steht dahinter, und man hat damals schon Pilgerzeichen verkauft, man hat Gebäcke verkauft und das einheimische Gewerbe war hier präsent.
Aber natürlich, auch das Kloster habe immer am Pilgergeschäft verdient, habe daran verdienen müssen.
Das Kloster selber bekommt keine Kirchensteuern. Wir müssen alles privat sammeln, was wir brauchen. Das Geld geht sowohl in die Anlage, in den Unterhalt der ganzen Gebäude, es geht in das Karitative des Klosters, es geht in die Bildung, alles, was wir tun.
Das große Geschäft habe man damit aber nie gemacht. Das zeigt sich auch heute noch. Für die Sanierung des Klosterplatzes, ein 8-Millionen-Projekt, ist das Kloster auf Spenden angewiesen. Erstaunlich eigentlich, denn immerhin kommen jährlich bis fast zu 1 Million Besucherinnen und Besucher nach Einsiedeln. Doch Abt Urban Federer relativiert.
Eine der großen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ist, dass die Pilgerinnen und Pilger als Tagestouristen kommen. Also die haben früher hier natürlich viel mehr liegen lassen. Die haben ein Hotel gebucht, dann haben sie gegessen, dann waren sie mehrmals in der Kirche. Heute kommen die, bleiben für ein paar Stunden und gehen wieder.
Ohne unbedingt viel Geld auszugeben. Das bestätigt auch Hans Kählin. Er betreibt am Rande des Klosterplatzes einen traditionellen Verkaufsstand. Eben hat er ihn geöffnet und hieft Körbe voller Kerzen und Marienstatuen auf die Tische vor dem Schaufenster. Heute kämen halt nicht mehr die gleichen Leute wie früher, sagt er.
Die noch kommen, das sind ältere Leute. Und die haben die Ware, die wir haben. Ja, das ist auch mal, und die Jüngeren, ja, die können nicht mehr.
Seinen Stand hat Kählin vor 10 Jahren aufgemacht. Aber wirklich gut gelaufen seien die Geschäfte vor seiner Zeit.
Das war einmal, ich habe es aber leider nicht mehr erlebt. Aber die, die sag mal, wo vor mir waren, die haben nie mögen allein kommen in einem Laden. Und heute, ich stehe rum.
In den letzten Jahren sei der Umsatz stetig gesunken.
Wenn heute jemand kommt und sagt, los, ich übernehme das, kann ich es gerade haben. Ja, sofort.
Kählin stellt einen weiteren Tisch auf, auch wenn weit und breit keine Kunden zu sehen sind. Im Kloster weiß man um die Schwierigkeiten mit dem traditionellen Geschäft und versucht es nun mit einem anderen Konzept. Wenn die Arkaden in rund einem Jahr wieder eröffnet werden, wird es dort keine Kramläden mehr geben, sondern vor allem regionale Produkte wie Einsiedlerkäse von ansässigen Bauern oder handwerklich hergestellte Kerzen einer hiesigen Firma. Wie viel Pacht das Kloster damit einnimmt, legen die Verantwortlichen zwar nicht offen. Man werde aber nicht das große Geld machen, sagt Abt Urban Federer.
Wenn wir es rein kommerziell machen könnten oder wollten, dann müssten wir anders dahinter. Aber der Klosterplatz hat eine Botschaft. Das ist eine Begegnungsstätte.
Und deshalb wolle das Kloster auch künftig einen Mittelweg gehen zwischen Religiösem und Kommerz.
Die nationale Sicherheit ist das Argument, mit dem US-Präsident Trump seine Wirtschaftspolitik rechtfertigt. Da ist etwa sein Nein zur Übernahme des amerikanischen Chip-Herstellers Qualcomm durch eine Firma in Singapur. Oder da sind die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Nur mit der nationalen Sicherheit zu argumentieren, kann gefährlich sein. Klaus Ammann berichtet.
Die Gefährdung der nationalen Sicherheit ist ein weiter Begriff. Bei der geplanten Übernahme von Qualcomm befürchtet die US-Regierung, dass sich dadurch die Umstellung der US-Mobilfunknetzwerke auf den Datenfunk 5G verzögern könnte. Importzölle auf Stahl sollen dafür sorgen, dass die US-Rüstungsindustrie im Kriegsfall nicht vom Ausland abhängig wird. Auch Trumps Vorgänger haben zwar mit der nationalen Sicherheit argumentiert, die aktuelle Häufung aber ist augenfällig. Der Grund, das Argument scheint schwierig zu widerlegen. Bei Übernahmeversuchen lässt es den Parteien keinen Spielraum, ihre Angebote anzupassen. Die einzige Möglichkeit, die Broadcom im aktuellen Übernahmefall sieht, wäre den Hauptsitz von Singapur in die USA zu verschieben. Und vor der Welthandelsorganisation wird die nationale Sicherheit zum Killer-Argument. Wie das Beispiel Stahlzölle zeigen könnte. Klagen die Handelspartner der USA wie angekündigt vor der WTO, so kann sich die Regierung Trump auf einen Artikel in den WTO-Regeln berufen, der es den 164 Mitgliedsländern erlaubt, Maßnahmen zu ergreifen, die sie als notwendig für den Schutz ihrer Sicherheitsinteressen betrachten. Tun die USA das, so tun es ihnen andere wohl nach und die Regeln des Welthandels drohen zur Makulatur zu werden. Diese Regeln aber sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, mit der Idee, dass enge Handelsverbindungen Kriege verhindern sollen. Das hat seither unter dem Strich funktioniert. Bei aller legitimen Kritik an den negativen Folgen des Freihandels für schwächere Länder, größere Handelskriege konnten verhindert werden. Zwar versuchen Entwicklungsländer, ihre heimischen Märkte mit Zöllen zu schützen, und Industrieländer wie Frankreich ritzen die Regeln des Welthandels teils erheblich. Doch wenn die Weltmacht USA die nationale Sicherheit als Killerargument einsetzen, dann kann das viel größere Auswirkungen haben. Beobachter befürchten einen globalen Handelskrieg mit unabsehbaren Folgen. Und Historiker verweisen auf den letzten großen Handelskrieg, den die USA mit der Einführung hoher Zölle in der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre entfacht haben, und sie zählen diesen Handelskrieg mit zu den Gründen für den Zweiten Weltkrieg. Kurz, wenn alle mit der nationalen Sicherheit argumentieren, um ihre Wirtschaft abzuschotten, dann verliert der Handel seine verbindende Wirkung. Das wiederum wäre der nationalen Sicherheit der USA kaum förderlich und schon gar nicht der internationalen.
Klaus Ammann. Donald Trumps Wirtschaftspolitik ist auf SRF 1 und 4 auch gleich Thema im Tagesgespräch. Wir diskutieren sie mit Martin Naville, dem Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. Nach den Schlagzeilen. Heute mit Annik Wangler.
Das Schweizer Volk soll über die Olympischen Spiele 2026 in Sion abstimmen. Der Nationalrat hat einer entsprechenden Motion zugestimmt. Unterstützt auch der Ständerat den Vorstoss, wird der Kredit für die Olympiakandidatur dem Referendum unterstellt. Beim Prozess zum mutmaßlichen Vierfachmord in Rupperswil haben sich die beiden psychiatrischen Gutachter geäußert, eine Therapie sei nicht aussichtslos. Für eine lebenslängliche Verwahrung müsste der angeklagte Täter als nicht therapierbar gelten. Der Ständerat stimmt gegen die SVP-Initiative «Landesrecht vor Völkerrecht» mit 36-6 Stimmen. Auch den Gegenvorschlag hat der Ständerat abgelehnt. Die Volksinitiative verlangt, dass die Bundesverfassung über dem Völkerrecht steht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.